Herzlich willkommen zum Wochenendformat der Elders Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben heute den 11. September 2021. Die Aufzeichnung ist am Freitag erfolgt und wir zeigen gleich die Themen auf. Es geht wie immer um die ganze Handelswoche. Heute haben wir auch einen charttechnischen Aspekt, den wir mit beleuchten möchten, die 200-Tage-Linie. Und wir möchten auf zwei Aktien eingehen, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten, die wir aber ausführlich vorstellen. Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine hier tätigen, sondern mit dem lieben Schara in der Aufzeichnung. Den begrüße ich erst einmal. Hallo Schara.
Hallo Andreas.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich schaue mal ganz kurz über die Märkte und bei der Wall Street kommst du dann quasi mit ins Gespräch rein. Wir haben in dieser Woche beim Wochenrückblick, der wie gesagt am Freitag erst einmal hier feststeht, einen starken Nikkei gesehen. 4,3% Shanghai auch wieder im Plus und damit sind beide Indizes die dritte Woche in Folge in den oberen Rängen vertreten. Auch der Hang Seng konnte zulegen. Einige asiatische Aktien haben sich sehr, sehr gut erholt, zum Beispiel die Softbank, die sich ja auch an der Telekom jetzt wieder beteiligt hat, beziehungsweise den Anteil aufgestockt hat. Wir berichteten in dieser Woche darüber und im Mittelfeld mit leichten Abschlägen sind die US-Indizes und der DAX zu finden. Und das ist auch die dritte Woche in Folge, wo der DAX nicht richtig vom Fleck kommt. Unter 15.800 ist er gefallen bei den Rohstoffen. Ein ähnliches verhaltenes Bild, Erdgas im Plus, aber ansonsten die Ölsorten nur ganz, ganz leicht im Plus am Freitag. Und über Palladium, über 8% Wochenverlust, hatten wir gestern erst mit dem Ingmar Königshofen gesprochen. Also da sind Sie rundum informiert, was das Börsengeschehen angeht. Und der Blick auf den DAX zeigt noch einmal, wie brisant und auch wie scharf es nach unten ging. Unter der 15.800 haben wir uns wiedergefunden. Im Vorfeld der EZB-Sitzung konnten uns davon nicht gänzlich erholen und werden wohl die Woche, so wie es ausschaut, in der größeren Range zwischen 15.300 und 15.800 hier quasi einen Ausklang finden. Der US-Markt war etwas stärker, hat aber, wenn ich mir den Nasdaq ansehe, auch keinen weiteren Schwung mehr erleben können in der Vorwoche. Das sieht ein bisschen nach einer Top-Bildung aus. Und das wäre auch die erste Frage an dich, Schara. Ist die Luft so ein bisschen raus bei der US-Technologie?
Ja, also ich würde auch sagen, dass es eher nach einer Top-Ausbildung aussieht, weil auch jetzt sehr viele schlechte Nachrichten reingekommen sind. Wir haben sehr viele Downgrades gab von vielen Investmenthäusern, die gesagt haben, dass in den kommenden Monaten wahrscheinlich für die amerikanischen Aktien eher nach unten geht. Und wir haben auch weitere Gewinnwarnungen bekommen von beispielsweise von Airline-Aktien, aber auch von aus dem Baugewerbe, wo gesagt wird, dass in den kommenden Quartalen wahrscheinlich nicht hohe Gewinne erzielt werden können und da man wahrscheinlich Abschläge hat. Und auch mit den ganzen Angebotsengpässen, es stapeln sich hier so ein bisschen die schlechten Nachrichten und das setzt natürlich den Index unter Druck und das zeigt sich aber auch durch alle Indexe hindurch. Also wir haben es in den Nasdaq gesehen, wir haben auch den S&P 500 gesehen, die letzten drei Tage waren relativ schwach. Beim Dow Jones waren es sogar vier Tage, die jetzt rot waren. Also ja, wie du schon sagtest, es schaut nach einer Top-Ausbildung aus.
Und interessant ist dabei immer natürlich die charttechnische Analyse. Also wann schwankt der Markt von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend über? Wann kommen wir in eine Seitwärtsphase? Und da gibt es ein Vehikel, einen Indikator, der immer wieder Beachtung findet. Den möchte ich hier einmal kurz reinreichen. Und das ist die 200-Tage-Linie. Eine ganz, ganz lange Definition. Vielleicht kannst du es etwas kürzer ausdrücken, sonst lese ich es vor.
Ja, also die 200-Tages-Linie ist quasi der arithmetische Mittel der Schlusskurse von den letzten 200 Handelstagen. Und wie du schon sagtest, das ist ein Indikator. Gerade viele Händler benutzen es, um quasi Unterstützungslinien darzuziehen oder auch charttechnische Händler benutzen die 200-Tages-Linie viel. Aber auch Investoren haben einen Blick immer auf diese 200-Tages-Linie, weil sie ja quasi diesen Durchschnittswert der letzten 200 Tage Handelstage zeigt und man quasi so abwägen kann, okay, ist der Kurs vielleicht sehr weit vom Durchschnitt entfernt oder liegen wir jetzt gerade so auf dem Durchschnitt? Und dadurch, dass halt viele Akteure in dem, im Markt auf diesen Indikator gucken, hat man hier so auch so eine gewisse Selbstprophezeiung. Das heißt, dass dadurch, dass viele Akteure im Markt nach diesem Indikator handeln oder reagieren, agieren, dass dadurch quasi dessen Wirkung sich zeigt. Und ja, viele Händler benutzen das halt auch als Unterstützungslinie, um quasi einen guten Einstieg zu finden. Sollte der Kurs die 200-Tages-Linie durchbrechen, wird es oft auch als ja, Trendwende angesehen, dass es jetzt quasi ab da weiter nach unten geht. Und natürlich gibt es wie bei jedem Indikator Fehlsignale und es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr hilfreiches Vehikel.
Es gibt auch sehr, sehr viele Übersichten auf Finanzseiten wie Finanzen.net, WallStreetOnline.de und so weiter und wisst da, wo man die Aktien filtern kann nach eben, ob sie über oder unter der 200-Tage-Linie notieren. Also das ist ein Sentimentwechsel oftmals und da wir gerade über die US-Märkte gesprochen haben, würde ich die auch gern einblenden, um da zu prüfen, sind wir denn über oder unter der 200-Tage-Linie. Die Vermutung liegt ja nahe beim Nasdaq, dass wir über der 200-Tage-Linie sind, aber wie lange? Das hat selbst mich erstaunt, nämlich seit dem April im Jahre 2020, also seit 1,5 Jahren über der 200-Tage-Linie. Das ist ein riesen Bullenmarkt, oder?
Genau, mich hat es auch sehr verwundert, wenn wir uns mal den Nasdaq 100 angucken. Der ist knapp 13% über der 200-Tages-Linie. Und für einen Index ist das natürlich schon sehr viel. Und wie du schon sagtest, ist es schon sehr lange so und spricht natürlich dafür, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Spricht aber auch dafür, dass es vielleicht schon sehr weit gelaufen ist und wir vielleicht schon ja eine Korrektur sehen sollten. Und ja, also das ist sehr interessant zu sehen. Natürlich kann man auch jetzt mit diesen Werten vergleichen, okay, gibt es Aktien, die vielleicht näher an der 200-Tageslinie sind, um dann zu sehen, okay, diese Aktien sind vielleicht nicht so gut gelaufen wie der Markt und vielleicht könnten die dann sogar interessant sein.
Das stimmt. Und beim großen Index aus den USA, nicht Technologie, sondern der in den Medien immer rumgereicht wird, beim Dow Jones, da sieht es ja fast ähnlich aus. Auch den haben wir mitgebracht.
Genau, beim Dow Jones ist es auch knapp, aber nur 6% über der 200-Tageslinie. Verglichen mit den anderen Indizes ist es natürlich relativ wenig, aber auch der ist quasi über der 200-Tageslinie. Und es liegt vielleicht daran, dass viele Value-Werte in diesem Index sind und die halt in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten nicht so stark performt haben wie Technologieaktien oder andere.
Hier sieht man auch sehr schön die charttechnische Relevanz am Dow Jones. Er hat ja mehrfach auf diese Linie noch einmal aufgesetzt. Das letzte Mal im November, Ende Oktober, hat sich davon lösen können. Und auch in dem Jahr 2019 gab es mehrere Berührungen, die immer wieder für Dynamik und Volatilität im Markt sorgten. Also eine Linie oder ein Instrument, das man sich immer mal wieder mit anschauen sollte. Ganz lieben Dank für den Hinweis und du hast damit auch der Wochenendsendung so ein bisschen einen neuen Charme gegeben. Vielleicht schauen wir uns mehr Indikatoren gerne an. Kommentiert das unter dem Video als Zuschauer, wenn euch das gefällt, dann lassen wir solche Dinge hier auch mit einfließen. Ja, was auch Tradition hat, ist natürlich, dass wir Einzelaktien uns anschauen, spannende Unternehmen, die an zum Beispiel einer 200-Tage-Linie notieren, die aber auch eine eigene Story zu erzählen haben. Und da hast du uns als erstes einen Restaurant-Ausstatter mitgebracht, Restaurant Brands International. Die Aktie hatte ich zwar schon mal gehört, aber keine tieferen Informationen dazu, die hast du aber dabei.
Genau, Restaurant Brands International. Es ist eine kanadische Aktie, die an der NYSE notiert und genau, wie der Name schon sagt, es ist ein Betreiber von Restaurants, Schnellrestaurants und Franchises. Und genau, die Aktie, also die Restaurant Brands International hat halt drei große Marken, die sie führen. Das ist einmal Burger King, Tim Hortons und Popeyes. Und für die vielleicht Tim Hortons nicht sagt, das ist eher so in Kanada vertreten. Es ist eine Kaffeekette, also dort kriegt man halt viele, also Kaffees, Spezialgetränke, Smoothies, Bagels, sowas halt. Und genau, Burger King ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff und ja, der die dritte Marke ist Popeyes und Popeyes ist ja auch eine Imbissbude, die halt so Hähnchengerichte anbietet, also sowas wie Chicken Nuggets, Chicken Burger etc. Und bei Restaurant Brands International haben wir halt ja eine Aktie, die halt insgesamt 27.000 Restaurants in über 100 Ländern hat. Also wir sehen, dass die Aktie quasi sehr relativ breit, ja, relativ breit aufgestellt ist und auch in vielen Ländern vertreten ist.
Ja, das lässt uns natürlich als Investoren auch auf die Bilanzdaten aufmerksam werden, zum Beispiel Dividenden und so weiter. Denn ich weiß, McDonald's zahlt eine sehr, sehr gute und reguläre Dividende. Wie sieht es denn bei dem Unternehmen aus?
Genau, Restaurant Brands International zahlt auch Dividende. Man kann es auch auf der Folie sehen. Aktuell wird eine Dividende von 3,3% gezahlt. Aber man sieht, über die letzten Jahre hat man hier konstant die Dividende erhöht. Also bei einem Market Cap jetzt von 30 Milliarden ist es natürlich, also mit 3,3% ist es natürlich ein interessanter Wert für Dividendenjäger. Man sieht auch jetzt in den Nachrichten war drin, dass das Unternehmen plant, auch Aktien zurückzukaufen. In den nächsten Jahren sollen, also in den nächsten 2 Jahren sollen knapp 1 Milliarde US-Dollar an Aktien zurückgekauft werden. Natürlich steigert das den Wert der einzelnen Aktie, die der Investor besitzt. Und man sieht schon hier, dass das Unternehmen so ein bisschen im Sinne der Investoren handelt. Wenn wir uns mal mit die Eckdaten angucken, wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden und aktuell notiert der Wert bei knapp 54 Euro. Und ich habe mir die Analysten-Ratings mal angeguckt und wir haben knapp 20 Buy-Ratings bei fast 9 Hold und einem Sell-Rating. Also man sieht schon auch, die Analysten haben hier ein relativ positives Sentiment. Und auch das Preistarget ist mit durchschnittlich 64 Euro noch quasi 19% vom aktuellen Kurs entfernt. Wenn man sich die PE-Ratio mal anguckt, die ist aktuell bei 28. Da kann man auch in der Folie sehen, dass wir auch in der Vergangenheit ein PE-Ratio in dem Wert knapp bei 40, auch weil ich eine Zeit lang bei 40 waren, aber auch während der Corona-Phase bei knapp 10. Und anhand der PE-Ratio würde ich jetzt sagen, dass wir hier so in einem Mittelfeld sind. Natürlich ist der Wert jetzt nicht mega günstig, aber halt auch nicht mega teuer.
Das stimmt, aber es hat sich in den letzten 5 Jahren natürlich auch schon mit höheren PE-Ratios hier einhergegangen oder ist mit einhergegangen, aber auch mit niedrigeren. Was war denn hier Ende 2019, 2020 los, als der Wert bei 10 war? War das nur die Corona-Krise, wie man so schön sagt, wo Restaurants geschlossen wurden, oder steckte da mehr dahinter?
Ich meine, das war schon eher, dass es an der Corona-Pandemie lag. Es gab aber auch vereinzelte Phasen, wo der Umsatz relativ weit zurückgegangen ist und das auch die Erlöse getroffen hat. Wenn wir uns mal den Umsatz angucken, wir sehen, seit 2015 haben wir ein relativ stabiles Wachstum, aber jetzt kein krasses Wachstum. Wir sind knapp von 4,4 Milliarden knapp auf 5,5 Milliarden US-Dollar angestiegen in den letzten 5, 6 Jahren. Für die Restaurantbranche ist es natürlich, ist es akzeptabel, das ist ja kein Tech-Wert. Wenn wir uns mal den Umsatz genauer angucken, sehen wir, woher der Umsatz überwiegend in den letzten Jahren gekommen ist. Und da sieht man, dass man zwischen 60 und 65% die Umsätze von Tim Hortons kommen und 25 bis 30% von Burger King. Also das heißt, der Umsatzträger hier ist auf jeden Fall Tim Hortons. Die Kaffeekette, die halt Kaffeegetränke, Kaffeespezialitäten anbietet. Popeyes ist mit 5 bis 10% relativ klein vertreten. Wir sehen aber, dass in den letzten Jahren die Umsatzsteigerung da am stärksten war bei Popeyes und auch die das Wachstum der Restaurantzahlen. Also das Unternehmen zielt hier schon ab, die Marke von Popeyes ein bisschen aufzuziehen, quasi das, die Umsatzverteilung ein bisschen auf die Popeyes-Marke ein bisschen umzuwälzen. Das ist natürlich gut für den Investor, weil er dann quasi so ein bisschen diversifiziertes Umsatzverteilung hat. Und genau, auch die Umsatzverteilung nach Land sehen wir, dass sich hier das von Kanada nach USA ein wenig verschiebt. Wenn wir gucken, 2016 hatten wir noch 60 zu 30 das Verhältnis. Also 60% in Kanada und 26% in der USA und der Rest auf der Rest der Welt. Und 2020 sehen wir, dass in Kanada das nur noch 50% ist und in der USA schon 38%. Also hier sehen wir auch, dass so ein bisschen die Umwälzung quasi auf USA ist, also von hier weg von Kanada nach USA. Wobei sich Restaurant Brands International etwas schwer tut, die Marke von Tim Hortons in Amerika zu ja, zu etablieren. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass in Amerika halt auch es andere Ketten, so wie die Starbucks gibt. Also die Konkurrenz ist da schon viel intensiver. Und aktuell tut sich Restaurant Brands damit schwer, diese Marke so ein bisschen ja in Amerika halt so ein bisschen populär zu machen.
Ja, und sie machen sich auch untereinander so ein kleines bisschen Konkurrenz, weil Kaffee gibt es ja mittlerweile überall. Also selbst McDonald's hat ja McCafé eingeführt vor einigen Jahren. Und ja, dann kann man quasi an jeder Ecke einen Kaffee trinken und fragt sich, ob man noch eine Kaffeehauskette extra braucht. Aber lass uns bei der Aktie auch gern das Chartbild mit einbeziehen. Da sieht man die Corona-Krise sehr, sehr deutlich. Davon hat sich der Wert wiederholt und liegt aktuell auf dem Niveau genau vor der Krise.
Genau, also die Corona-Krise, also der Corona-Crash wurde quasi schon so ein bisschen wieder wettgemacht. Wenn wir uns auch mal die Earnings angucken, wir sehen, dass auch hier eine konstante Steigerung war, obwohl die Umsätze relativ stark, also langsamer gewachsen sind. Es wird auch für die Zukunft von vielen Analysten ein höheres Wachstum erwartet, was das Earnings per Share angeht. Genau, da bleibt es interessant zu sehen, ob sie diese Erwartungen auch, das sind relativ hohe Erwartungen, also mit 13% für so eine, für die Branche ist es schon sehr viel, ist natürlich interessant zu sehen, ob sie das einhalten können. Ich habe mir angeguckt, wo man halt so ein bisschen Wachstum erwarten kann oder was das Wachstum, wohin das gehen soll, und es wird klar nach außen kommuniziert vom Unternehmen, dass man wirklich in den nächsten kommenden, also in den kommenden Jahren, also 8 bis 10 Jahren, dass man da von aktuell 27.000 Restaurants auf knapp 40.000 anwachsen will. Das sorgt natürlich für mehr Umsatz und natürlich auch für mehr Gewinn. Also vielleicht kommt auch die Erwartung daraus, dass man hier dem Unternehmen zutraut, dass sie so stark wachsen können. Andere Wachstumstreiber sind natürlich neue Produkte, die sie immer wieder anbieten. Es kommen immer wieder neue Kaffeesorten in die Läden rein. Es kommen immer wieder neue, ja, bei Popeyes beispielsweise gibt es immer wieder neue Chicken Sandwich Kreationen, und man versucht da so immer ein bisschen beim Laufen zu bleiben und mit innovativen Produkten quasi den Kunden für sich zu gewinnen. Der CEO hat auch ausdrücklich gesagt, dass man auf jeden Fall versuchen wird, in den kommenden Jahren in andere Länder wie China, Frankreich, Spanien, Deutschland etc. versuchen wird zu expandieren. Und gerade diese Expansion ist, glaube ich, das, womit quasi die Aktie punkten könnte, falls sie dieses Wachstum auch wirklich schafft. Man hat auch zum Beispiel geplant, 200 neue Tim Hortons in China zu etablieren, und das haben sie auch geschafft in den letzten 1-2 Jahren, glaube ich. Also ein Tim Hortons in China, das ist natürlich schon ein weiter Schritt, ein großer Schritt, und man versucht hier so wirklich an allen Strängen zu ziehen, um die Expansion voranzutreiben. Und wenn man das schafft, dann ist es natürlich interessant, diese Aktie dann in Depot zu haben.
Das glaube ich. Das war auch ein schöner, umfassender Blick auf die Aktie. Vielen Dank dafür. Den zweiten Wert, der ist ähnlich interessant, aber ein ganz anderes Metier, in dem wir uns bewegen. Mondelez International, also das sieht auch so ein bisschen nach Süßwaren und so weiter aus, aber das ist nicht alles, was die Firma zu bieten hat, oder?
Genau, ich glaube, das wird Mondelez ausgesprochen, ich bin mir nämlich nicht sicher. Genau, die bieten quasi Snacks und Getränke, Fertigessen etc. an, auch wie die Restaurant Brands International in mehreren 100 Ländern, und also 150 Ländern. Und man hat sich damals von Kraft Foods Group abgespalten und ist aktuell wirklich Marktführer in Themen Kekse, also Snack, also gesalzene Kekse, aber auch süße Kekse etc. Und es wird gesagt, dass weltweit die Mondelez International die Nummer 2 im Thema Schokolade und Süßigkeiten und all diesen kleinen Snacks ist. Und viele werden die Produkte von Mondelez wahrscheinlich kennen. Also die haben natürlich ein sehr breites Brand-Portfolio, was auch natürlich die Aktie wirklich interessant macht, weil sie halt wirklich unterschiedliche Marken haben und nicht wirklich von einer Marke abhängig ist. Und für Investoren, die halt so ein bisschen Diversifikation suchen, ist natürlich interessant, weil wir halt natürlich in vielen unterschiedlichen Ländern aktiv ist und viele unterschiedliche Brands hat. Und genau, also beispielsweise gehört Oreo, Milka, Philadelphia und Druck zu Mondelez. Und das sind Marken, die wir überall gesehen haben, hier in Deutschland, aber auch im Ausland oder im Duty Free. Und die sieht man halt überall. Und genau, neben den Produkten habt die Umsatzverteilung, also haben wir da auch eine relativ starke Diversifikation. Wir sehen, dass die Umsätze zu knapp 80% aus diesem Produktsegment Keks und Crackers und gesalzene Snacks kommt und 20% vom Rest. Es ist jetzt natürlich nicht so stark diversifiziert, man dependet hier schon so ein bisschen zu sehr auf Kekse und Crackers. Aber wenn man sich mal guckt, knapp 50% der Umsätze kommt nur von den neuen Marken, die halt sehr stark eingeschätzt werden, auch von Analysten. Das sind halt, wie gesagt, diese Oreo, Milka, Philadelphia und Belvita und etc. Und knapp 50% der Umsätze kommt von dieser Marke. Und das ist natürlich auch interessant zu sehen, dass man halt nur die Hälfte des Umsatzes von so starken Marken abhängig ist und dass man viele andere kleine Marken, sage ich mal, hat, wo man den restlichen Umsatz generiert.
Auch da die Frage natürlich für Investoren, mit so starken Marken lässt sich doch auch eine Dividende erzielen, oder?
Genau, hier lässt sich auch eine Dividende erzielen. Natürlich, das ist ein klassischer Value-Wert. Man hat hier eine Dividende von 2% aktuell. Und genau, auch wie gesagt, wie bei Restaurant Brands International ist es auch ein interessanter Wert für Dividendenjäger, weil hier wird auch konstant die Dividende erhöht. Man versucht weiterhin auch Aktien Stück für Stück zu kaufen, zurückzukaufen. Man kann auch sehen, ich glaube, seit 2013 ist die Anzahl der Aktien, die also im Free Float sind, Stück für Stück zurückgegangen. Und das sind natürlich alles Dinge, die wichtig sind für einen Value Investor oder einen Dividendenjäger. Und genau, ich habe mir auch hier die Analysten-Ratings mal angeguckt und gesehen, dass knapp 19 Buy-Ratings sind und 3 Hold und absolut keine Sell-Ratings. Auch hier haben wir ein Price-Target von über 15%. Also Price-Target liegt bei 59, die Aktie notiert aktuell bei 51%, 51 Euro. Also auch hier ist noch ein relativ hohes Upside. Und wie gesagt, hier könnte auch diese 200-Tage-Linie vielleicht als Unterstützung dienen und als gutes Level, wo man halt einen guten Einstieg findet, um in diese Aktie halt zu investieren.
Und das ist auch relativ unabhängig von Corona. Also im Vergleich zu Restaurants kann man ja einen Oreo-Keks oder eine Schokolade auch in der Pandemie zu Hause genießen. Also da muss man nicht quasi in andere Lokalitäten gehen, um das tun zu können. Das macht's spannend bei der 10-Jahres-Entwicklung des Price Earnings. Auch da hast du uns eine Grafik mitgebracht, ist das Ganze auch wieder aufstrebend.
Genau, auch hier sieht man, dass in der Vergangenheit man höhere PE-Ratios hatte, auch wieder knapp bei 40. Und mit 21 ist man natürlich relativ weit unten. Und könnte man sagen, dass man halt hier definitiv nicht zu viel zahlt für das Unternehmen. Ob die unterbewertet ist, sei dahingestellt. Aber genau, also man auch hier, wenn man sich mal die Wachstumstreiber anguckt, also wie soll dieses Unternehmen halt wachsen, sieht man halt, dass man sehr viel Geld darauf anlegt, halt zu digitalisieren. Man sieht, dass die Digitalisierung halt auch als Vertriebskanal genutzt werden soll. Also man hat knapp ich mehr als 50% in den letzten 2 Jahren über diesen Kanal vertrieben. Also das heißt, die Vertriebe über digitale Vertriebskanäle, sage ich mal, sind sehr stark angestiegen. Also man geht auch hier einen Schritt und sagt, okay, wir versuchen unsere Produkte über einen anderen Weg halt auch an den Mann zu bringen. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Philosophie von dem Unternehmen anguckt oder die Strategie vom Unternehmen anguckt, sieht man, dass man hier sehr stark auf die High-Growth-Produkte setzt. Die Marketingausgaben sind sehr stark angestiegen und man setzt halt auf so starke Brands wie halt Oreo oder Milka, dass man da durch Marketingausgaben diese starken Produkte oder diese starken Marken zu fördern und dort mehr Umsatz zu generieren. Und man zielt auch darauf ab, obwohl man jetzt in mehr als 150 Ländern vertreten ist, noch weitere Länder halt zu beliefern. Natürlich ist das nochmal auch etwas, was den Umsatz antreiben könnte, wenn man in noch verschiedene Länder halt seine Produkte anbietet. Und genau, gerade der Emerging Market ist halt ein Markt, wo Mondelez halt viel Umsatz macht oder der Umsatzwachstum sehr stark ist. Und auch hier sagt man, dass man sich darauf fokussieren will, mehr Produkte in diesen Ländern anzubieten, vielleicht auch die Produkte den Ländern quasi anzupassen und quasi deren Kultur anzupassen. Und man sieht auch immer wieder, dass verschiedene Brands halt mit so Sponsorings und Sponsorships halt, ja, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Fußballern beworben werden. Und das macht man dann quasi von Land zu Land anders, um halt wirklich maximal den Markt quasi zu bedienen. Genau, man sagt auch, dass bei Mondelez das einer der besonderen Dinge ist, dass man also 13 verschiedene Business Units hat, die quasi diese 4 Regionen abdecken, und dass man hier auf Trends und lokalen Entwicklungen schnell reagieren kann und somit halt auch Marktanteile schneller gewinnen kann. Man hat das auch jetzt in China gesehen. Im vergangenen Jahr hat man da knapp 3 Prozentpunkte im chinesischen Keks beziehungsweise Kekse Snacks Markt 3 Prozentpunkte Marktanteil geschnappt, weil man halt in der Lage war, vor Ort ja quasi ein Business Unit zu haben, der die Trends abwägt, der sieht, was funktioniert, was nicht, und dann schnell in diese Bereiche quasi investiert oder in diese Bereiche halt die Produkte anpasst.
Da ist mir noch ein Wortwitz fast eingefallen, gestern EZB-Sitzung. Der digitale Euro war kein Thema, aber vielleicht gibt es den digitalen Oreo bald.
Ja, das könnte interessant werden.
Das wäre was, aus dem 3D-Drucker. Aber soweit ist es noch nicht, wenn die Technologie voranschreitet. Vielleicht kommt sie irgendwann. Der Chart sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Hatte jetzt auch in jüngster Zeit noch einmal 10% vom Jahreshoch verloren. Ist damit genau auf der Schwelle vor der Corona-Pandemie-Krise, also charttechnisch auch an der 200-Tage-Linie. Das passt sozusagen zum Thema, richtig?
Genau, richtig. Man sieht auch wirklich gut im Chart, dass sie so ein bisschen, also sehr stark von der 200-Tageslinie wegdreht. Könnte natürlich sein, dass das jetzt, ich sag mal, der perfekte Zeitpunkt ist, um einzusteigen, um dann den Kursanstieg mitzunehmen. Aber wie gesagt, man darf sich von so Indikatoren nicht zu sehr beeinflussen lassen. Es kann natürlich auch ein Fehlsignal sein und der Kurs könnte dann nochmal irgendwie 5, 6, 7% abstützen. Wie gesagt, man muss die Dinge abwägen. Als Investor muss man natürlich immer wieder auf Fundamentaldaten achten, gucken, wie das Unternehmen agiert und solche Tools einfach nur nutzen, um einen guten Einstieg in die Aktie zu finden.
Das ist ein schönes Fazit, wollte ich eigentlich bringen, aber hast du vorweggegriffen, alles super. Also gerne auch unter dem Video kommentieren, ob euch als Zuschauer, ob Ihnen das gefallen hat als Zuschauer, was wir hier dargeboten haben und verknüpft. Das würden wir nämlich dann in den nächsten Sendungen gern mit aufgreifen, die wir auch wieder als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast anbieten. Auf YouTube auch gern den Kanal abonnieren, ebenso. Die LS Exchange ist zu finden auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram mit Eindrücken aus dem Handel. Damit haben wir wieder 30 Minuten Wochenend-Finanz-Entertainment hier geschaffen. Hat mich sehr gefreut, Schara, und jetzt wünsche ich dir ein angenehmes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch, Andreas.
Danke, bis bald.